Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Sabrina, die vor ein paar Jahren die Diagnose Analkarzinom erhalten hat. Wir hatten dieses Thema vor ein paar Wochen schon einmal hier im Podcast und ihr habt euch so zahlreich bei mir gemeldet, dass ich es sehr, sehr gerne hier noch einmal aufgreifen möchte. Liebe Sabrina, ich freue mich sehr, dass du deine Erfahrungen mit dieser Diagnose mit uns teilen möchtest. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Dankeschön und danke, dass ich die Plattform hier zur Verfügung gestellt bekommen habe.
Ja, unbedingt, weil ich finde, das ist ja auch ein Thema, was oft sehr schambehaftet ist oder oft, also nach meiner Erfahrung ausschließlich. Und ich finde es vor allem deswegen auch so wichtig, darüber zu sprechen.
Ja, sicherlich. Also das merke ich bis heute.
Ja, genau. Du hast die Diagnose vor 3 Jahren erhalten, das hast du mir gerade gesagt. Wie war das dann damals? Also wie war denn dein Leben, bevor du die Diagnose erhalten hast? Und was hat dich dann veranlasst, zum Arzt zu gehen?
Ich habe die Diagnose vor 3 Jahren, wie du ja gerade schon sagtest, bekommen, fast auf den Tag genau vor 3 Jahren. Und zuvor war es eigentlich ein 6-monatiger Arztmarathon. Sprich, im Dezember 2021 habe ich kurz vor Weihnachten, von jetzt auf gleich, muss man sagen, mit 35 Jahren eine Verstopfung gehabt. Und ich hatte noch nie in meinem Leben vorher Berührungspunkte mit diesem Thema und war entsprechend auch sehr irritiert und dachte, was ist denn hier jetzt los? Ich habe nichts anderes gegessen, nichts anderes getrunken und wir sprechen halt nicht von einer Verstopfung, wo man sagt, ach, das ist jetzt ein bisschen unangenehm und es dauert einfach ein bisschen länger im Bad, aber irgendwann funktioniert's. Nein, ich war tatsächlich, ich weiß es noch ganz genau, noch 5 bis 6 Stunden im Badezimmer bis nachts 2, 3 Uhr, dass mein Mann mich regelmäßig fragte, was machst du da? Ich so, ich kann nicht aufstehen. Ich habe das Gefühl, ich muss hier sitzen bleiben. Ja, und das war der Startschuss. Das war kurz vor Weihnachten 2021. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ein 6 Monate altes Baby und einen 7 Jahre alten Sohn zu Hause.
Ach
ja,
Gott.
Da ging die Reise quasi los mit der Rennerei zu den Ärzten.
Wenn du sagst, du hattest eine Verstopfung, also ich selbst hatte noch nie eine Verstopfung, deswegen kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, also hat das wehgetan? Hast du Bauchschmerzen gehabt? Einen aufgeblähten Bauch? Ich meine, im Zweifel nimmt man da nicht dann einfach irgendein Abführmittel?
Ja, wie gesagt, ich hatte selber noch keine Berührung mit dem Thema zuvor in irgendeiner Form. Und natürlich ist das Erste, was man macht, Dr. Google befragen. Was macht man auch kurz vor Weihnachten? Alle Ärzte sind natürlich schon im Weihnachtsurlaub. Und dann googelt man den Pflaumensaft und die Flohsamen und was Google da nicht alles vorschlägt. Und dann versucht man das auch alles und hat aber alles am Ende nichts genützt. Bauchschmerzen kriegt man natürlich dann mit der Zeit irgendwann auch. Und das ist jetzt auch nicht ein Thema, mit dem man direkt von Beginn an hausieren geht, auch im Freundeskreis. Wenn einer fragt, wie geht's dir? Auch mir geht's gut, aber ich habe Verstopfung. Das sagt man ja jetzt nicht so. Dementsprechend versucht man sich erstmal das selber irgendwie durchzuwurschteln. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass das dass es nicht normal sein kann, weil es halt gar nicht mehr funktioniert hat. Und irgendwann eben ich auch in der Apotheke zu meinem Mann in den Weihnachtsferien gesagt habe, gibt es Abführmittel, die man ohne Rezept bekommt? Ich kannte mich, wie gesagt, nicht aus. Kannst du mir irgendwas besorgen? Und dann habe ich das erstmal genommen und bin dann direkt Anfang Januar 2022 erstmal zum Hausarzt und dann kamen erstmal die Flohsamen. Und dann habe ich das versucht und das half nicht und von Arzt zu Arzt. Ich habe irgendwann mal gezählt. Ich war in Summe bis zur Diagnose bei 11 verschiedenen Ärzten und keiner hat es festgestellt. Und ich war sogar bei einer Darmspiegelung, ich war beim Proktologen. Also ich war bei Ärzten, wo man eigentlich von ausgeht, die müssten das doch finden. Die haben es aber alle nicht gefunden, übersehen oder eine Fehldiagnose gestellt. Das war dann auch mit der Zeit natürlich immer deprimierender, weil, ja, wie soll ich sagen, also ich bin jetzt nicht jemand, ich setze mich nicht vor jemanden hin, auch wenn ich unter starken Beschwerden leide und am Ende auch wirklich Schmerzen hatte. Ich setze mich nicht dahin und man sieht es mir nicht an, sagen wir es mal so. Das ist Fluch und Segen zugleich. Ja, alle haben gesagt, du bist 35, das kann nichts sein, ernähre dich anders, dann wird das schon weggehen. Aber diesen Satz habe ich immer und immer wieder gehört. Ich war in Notaufnahmen und hatte solche Schmerzen. Ich habe gesagt, mit mir stimmt was nicht, bitte untersucht mich jemand. Aber keiner hat mich ernst genommen. Und ja, durch eine glückliche Fügung bin ich dann am Ende an einen Anästhesisten gelangt, wo die Frau Gynäkologin ist. Und dem habe ich meine Geschichte kurz erzählt und der meinte, möchtest du mal zu meiner Frau gehen? Und ich gesagt, ja, gerne. Ob es jetzt noch ein Arzt mehr wird oder weniger, ist eigentlich auch egal. Und ich musste halt auch mein Baby die ganze Zeit zu den ganzen Untersuchungen mitnehmen, weil ich war eigentlich in Elternzeit. Das kam also auch immer noch hinzu. Und das war die erste Ärztin, die mich richtig ernst genommen hat und mich untersucht hat, getastet hat und gesagt, nee, das gehört da nicht hin. Dann habe ich aufgrund ihres Vitamin Bs, habe ich dann ja die Türen geöffnet bekommen in Klinikbereiche, die mir als gesetzlicher Kassenpatient, ich glaube so spontan, sonst nicht zur Verfügung gestellt geworden wären.
Ja.
Das war dann der Anfang quasi der Reise im Krankenhaus.
Ja, wie krass, oder? Also das habe ich ja schon mal wahrgenommen, dass man mit solchen Beschwerden nicht so ganz ernst genommen wird. Und ich habe mich damals schon gefragt, woran liegt denn das? Also ich meine, die Beschwerden sind ja schon ähnlich wie bei anderen mit der gleichen Diagnose. Und wenn du sagst, du warst auch beim Proktologen und was weiß ich überall, du hast diese Untersuchungen bekommen, wie kann es denn sein, dass das ja übersehen wurde? Also ich meine, es ist ja eine total schwerwiegende Diagnose, die dann im Endeffekt gestellt wurde.
Ja, das ist wahr. Also ich muss sagen, wie gesagt, bei der Darmspiegelung, also auch bei der Proktologin hätte ich jetzt erwartet, dass man das erkennt. Mhm. Aber man muss sagen, bei einer Darmspiegelung guckt man sich ja hauptsächlich den Darm an und diese 2-3 Zentimeter ganz hinten, sage ich mal, da wo das Analkarzinom sich dann auch gerne ansiedelt, die werden in der Regel nicht mit untersucht. Das heißt, wenn das Gerät jetzt mal eingeführt wird, um die Darmspiegelung zu machen, ist man an dem Punkt mit dem Gerät schon vorbeigehuscht, wo das Analkarzinom ist. Das heißt, man müsste sich eigentlich die Mühe machen, noch 2 Minuten an die Darmspiegelung dran zu hängen, um eben eine kleine Mini-Proktoskopie zu machen. Dann hätte man das gesehen. Mhm. Und da ist das eben leider nicht gemacht worden. Die Proktologin hat das natürlich gefühlt. Ich habe sie auch selber irgendwann gefühlt. Und meinte aber, dass das eine Fistel wäre und das könnten wir wegoperieren. Das wäre ganz entspannt und ich soll erst mal meinen Sommerurlaub machen. Danach machen wir das, operieren wir das raus etc. Aber die hat sich dann auch getäuscht. Dem war dann ja bekanntlich nicht so, was am Ende rauskam. Ja.
Wie krass. Also hat dich deine Gynäkologin, bei der du dann durch diesen Arzt warst, auch rektal untersucht?
Mhm. Richtig, richtig. Also um das Bild komplett zu machen, ich war bei der Proktologin, die gesagt hat, das ist eine Fistel, kein Problem, wir operieren das Ganze weg. Ich schicke sie schon mal zu meinem Anästhesisten, dann haben sie die Aufklärung schon mal gemacht, dann haben wir da schon mal einen Haken hinter. Mhm. Und dann war ich bei dem Anästhesisten, ein älterer Herr, ich glaube, der war auch schon in Rente und er hat gesagt, Mädchen, du bist 35, was machst du denn hier? Was lese ich hier? Und dann habe ich ihm das kurz erzählt, genau. Und dann hat er gesagt, weißt du was, ich rufe mal meine Frau an, weil ich habe gesagt, in eine neue Gynäkologenpraxis, wo ich noch nie war, komme ich doch so spontan mit Termin nicht rein, da gibt es doch Wartelisten etc. Ja, und da muss ich wirklich sagen, diesem Ehepaar bin ich unendlich dankbar, dass ja sie mir geglaubt haben, meine Sorgen und Ängste ernst genommen haben, weil ansonsten wäre ich operiert worden, was gar nicht operiert hätte werden dürfen. Und dann weiß ich nicht, wie die Reise dann ausgegangen wäre. Das wäre also nicht gut geendet, sicherlich. Mhm. Da hätte ich sicherlich heute andere Probleme, die ich jetzt nicht habe. Mhm. Gott sei Dank.
Und hat das aber auch irgendein Arzt dann auf die ja noch nicht lange vorherige Geburt deines Kindes geschoben? Oder war das gar kein Thema?
Nee, das war gar kein Thema. Also ich hatte nicht einen Arzt, der das irgendwie auf Beckenboden oder sowas geschoben hat. Das war eigentlich immer nur, das muss die Ernährung sein, egal wo ich war. Und diesbezüglich hat da keiner gesagt, das hat bestimmt was mit ihrer, weiß ich nicht, mit dem noch nicht gestärkten Beckenboden zu tun oder ähnliches. Nein, also wirklich lediglich immer auf die Ernährung, obwohl ich die ja zu keinster Zeit in irgendeiner Form umgestellt habe. Und irgendwann kam auch aus dem Freundeskreis und aus der Familie nach mehreren Monaten, weil das Thema ist ja, das bestimmt ja deinen Alltag irgendwann, weil jeder gesunde Mensch geht eigentlich einmal am Tag, sage ich mal, auf die Toilette. So, und wenn man das 6 Monate lang jeden Tag nicht kann, dann ist das sehr, beeinflusst einen das sehr. Es ist ja auch irgendwann schmerzhaft, dass der Bauch wehtut und man muss jeden Tag dann die Abführmittel nehmen. Das ist dann schon ein Ritual. Man will das ja aber gar nicht, wenn man merkt, das kann doch jetzt nicht mit 35 das sein, wie mein Leben ausschaut. Ja, dass irgendwann auch die Umgebung gesagt hat, ja, Sabrina, meinst du nicht irgendwie, du musst da vielleicht doch mal die Ernährung umstellen, wo ich dachte, oh, jetzt sind wir schon so weit, dass auch die Umgebung mir nicht mehr glaubt. Das wurde also nicht besser. Ja, dementsprechend war ich dann froh, als dann Ärzte mich mal ernst genommen haben und ich dann eben in diese Maschinerie, sage ich mal, des Krankenhauses eingeführt wurde, wo ich dann auch von einem Proktologen untersucht wurde und der hat das dann mit einer Biopsie diagnostiziert.
Oh, okay, genau. Erzähl mal, wie das weiterging. Die Frauenärztin hat dich untersucht, hat da was festgestellt und hat dich dann weiter überwiesen? Oder war das eine Frauenärztin, die im Krankenhaus ansässig war?
Nee, sie hatte eine eigene Praxis und hat eben gesagt, ja, das fühlt sich nicht gut an, weil man das eben anal als auch vaginal tasten konnte, weil das eben auch in den Vaginalbereich schon eingewachsen war.
Ach gut.
Und ja, zu der Zeit war ich ja noch nicht in der Menopause, hatte also eine monatliche Menstruation und ja, man kann eben dann zum Beispiel den Tampon etc., den konnte man gar nicht mehr einführen oder geschweige denn problemlos rausziehen. Da habe ich halt schon gemerkt, also irgendwas stimmt hier jetzt mal gar nicht, wenn ich jetzt da schon so eine große Wölbung im Innenbereich der Vagina habe, dass das eben auch nicht mehr funktioniert. Das wurde ja immer schlimmer von Monat zu Monat. Sie hat dann gesagt, ich habe hier, meine Bekannte ist die Leiterin von einer Frauenklinik hier in dem Ort, wo ich wohne. Da werde ich anrufen und dann können Sie da vorbeigehen. Da habe ich gesagt, okay, super. Ja, am nächsten Tag saß ich bei der Leiterin dieser Frauenklinik und sie hat mich untersucht. Die hat natürlich auch speziellere Geräte als normale Gynäkologenpraxis und hat auch gesagt, nee, also das gehört da definitiv nicht hin. Das ist nicht normal. Ich kenne Chefarzt, Professor, Doktor so und so von der Gynäkologie Krankenhaus XY. Da werde ich mal anrufen und da gebe ich Ihnen eine Überweisung mit und dann mache ich einen Termin für Sie, weil da kriegen Sie so einfach als Normalo keinen Termin, dann gehen Sie dahin. Da dachte ich so, super, habe die Überweisung bekommen, dann stand da drauf, Verdacht auf Analkarzinom.
Oh, und das so, hatte vorher noch okay. Gar keiner ausgesprochen?
Nee, und sie hatte das auch in diesem Termin gar nicht gesagt, dann dachte ich so, Analkarzinom? Okay, dann habe ich erstmal gegoogelt, obwohl man das ja eigentlich auch weiß, ob Karzinom Krebs ist. Also man ist dann so geschockt, dass man irgendwie gar nicht mehr klar denken kann. Und dann stand das da und dachte ich so, okay, gut, du hast jetzt gar nichts im Gespräch von gesagt. Gehst du erstmal dahin? Ja, ein paar Tage später durfte ich dann zu diesem Chefarzt. Der hat sich das auch angeguckt, hat mich zu anderen von seinen Leitungsärzten, nenne ich es jetzt mal, da von der Gynäkologie geschickt, die mich da auch untersucht haben und eben auch der Leiter von der Proktoskopie. Also da hatte ich wirklich Glück, dass endlich dann dass ich da an Menschen gelangt bin, wo ich so schnell nie hingekommen wäre, weil, ja, ich wurde ernst genommen, endlich. Und sonst hätte sich das doch Monate gezogen. Ja, und die Biopsie, die dann gemacht wurde vom Proktologen, der gesagt hat, was Sie so beschreiben, Ihre Beschwerden, wie sich das anfühlt, würde ich gerne Biopsie machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ist das denn etwas, wo Sie sagen, das wird eher gut ausgehen oder Sie werden da was finden? Der so, ja klar, wir müssen die Biopsie abwarten, aber was Sie so erzählen, hört sich nicht so gut an. Ich so, oh, okay, gut. Biopsie direkt am gleichen Tag gemacht. Und dann ein paar Tage später hat er mich angerufen. Da war ich gerade bei der Eingewöhnung bei der Tagesmutter mit meinem, ja dann noch nicht ganz einjährigen, doch da war ja schon eins, oder noch nicht ganz einjährigen Sohn, so rum, genau. Und ja, saß dann da zwischen spielenden Kindern und hatte dann das Krankenhaus am Telefon, was mir durchs Telefon gesagt hat, dass ich an Krebs erkrankt bin.
Das war dann ein
bisschen schwierig in der Situation. Genau, also so war eigentlich der Ablauf, wie ich von der Diagnose erfahren habe.
Ja, okay, ist das die gängige Vorgehensweise, sowas am Telefon zu sagen?
Also er hat sich vorher entschuldigt, dass das, was er mir jetzt sagen wird, dass er es am Telefon machen wird, aber es war auch ein Freitag. Und er meinte, ich will Sie jetzt nicht bis nächste Woche warten lassen, weil wir das Ergebnis da haben. Dann habe ich gesagt, kein Problem, ich gehe kurz raus. Und dann hat er eben gesagt, dass atypische Zellen gefunden wurden und dass das eben ein Analkarzinom ist und dass nächste Woche mich jemand von der Strahlentherapie anrufen würde, um mit mir alles Weitere zu besprechen. Und dann haben wir aufgelegt und dann bin ich wieder in den Raum rein, wo die ganzen Tageskinder waren und die Tagesmutter mit der Eingewöhnung. Und ich war so ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich habe mir nichts anmerken lassen, nicht weil ich mich besonders jetzt da konzentrieren musste. Ich war noch gar nicht bereit, das irgendwie zu realisieren. Ich habe da ganz normal den Termin zu Ende gemacht und mit der gequatscht. Und als wir dann da raus waren, habe ich meinem Mann geschrieben, er müsste sofort nach Hause kommen. Ich weiß noch genau, dass ich ihm dann das Kind gegeben habe. Ich habe mich in den Garten gesetzt, die Sonne hat gescheint, mich da auf den Rasen gesetzt und alleine und habe erst mal geheult. Das weiß ich noch. Ja, so war der Tag der Diagnoseverkündung, genau.
Boah,
fast 3 Jahre her, das geht wirklich schnell, rückblickend. Ja.
Ja, aber in dem Moment, wo du da drin steckst, ist es ganz anders. Ja, ja, rückblickend ist es immer, naja, denkst du, okay, eins kommt zum nächsten und so, ne? Aber wenn du das alles noch vor dir hast, dann...
Sicherlich, ja.
Okay, also ich frage mich aber tatsächlich, ob es jetzt besser war, dir das am Telefon zu sagen. Vielleicht wäre es für dich besser gewesen, du hättest dann doch noch die Woche gewartet und hättest es dann von Angesicht zu Angesicht erfahren. Aber wie dem auch sei, du hast also diese Diagnose erhalten und... Die Strahlentherapie wollte sich dann bei dir melden. Hast du denn, als du das telefonisch erfahren hast, das auch schon deiner Familie und so weiter erzählt?
Ja, mein Mann wusste es natürlich, klar. Dem habe ich ja dann direkt Bescheid gesagt, dass er kommen sollte. Meiner Mutter, also ich habe keine Geschwister, ich habe eigentlich nur meine Mama. Meiner Mutter, wann habe ich das meiner Mutter erzählt? Am gleichen Tag, aber erst spät abends. Also ich habe das vormittags erfahren. Und habe den ganzen Tag auch dann überlegt, wie sage ich das meiner Mutter, weil meine Mutter selber an Krebs erkrankt ist, auch an HPV-Krebs. Das ist zwar schon ein paar Jahre länger her, auch jetzt eine andere Stelle, aber das war auch ziemlich heftig. Und mein leiblicher Vater ist halt auch an HPV-Krebs verstorben, mein Stiefvater auch an Krebs. Also wir sind da sehr gebeutelt. Oh Gott. Und dementsprechend dachte ich so, okay, wie sagst du denn jetzt deiner Mutter, dass ihr einziges Kind mit einem T4-Tumor, also Krebsstufe 4.
Das wusste er schon.
Hat er schon eingeschätzt, dass das so ist. Das muss natürlich dann noch durch Staging bestätigt werden, aber das haben die schon durch irgendwelche, ich weiß es nicht, wie die das machen, haben die das schon grob geschätzt, dass es darauf hinauslaufen wird. Wie sage ich das meiner Mutter? Dann habe ich ja bis abends gebraucht und ich habe, weiß ich noch, ganz normal mit meiner Mutter telefoniert. Wir telefonieren immer mit Videotelefonie, weil sie nicht um die Ecke wohnt. Und ich habe ein ganz normales Gespräch mit ihr geführt, auch ganz gelacht und ganz normal. Ich dachte die ganze Zeit, wie sagst du das jetzt? Und habe ich das quasi kurz bevor wir aufgelegt haben, gesagt, ach übrigens Mama, das Ergebnis der Biopsie ist da, die haben da Zellen gefunden, so sinngemäß und ja, das ist leider, ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber das ist leider Krebs und das muss behandelt werden. Also ich habe das so versucht, unter den Teppich zu kehren, was total bescheuert ist, aber ich wollte das jetzt nicht zum Hauptgesprächspunkt machen, was es natürlich dann geworden ist, ist klar. Aber ich wollte sie irgendwie schützen und wusste halt nicht genau, wie ich das tun soll, das geht ja auch gar nicht. Aber so habe ich es meiner Mutter gesagt und ja, dann war die auch abgeholt, leider, ja.
Boah, da fehlen mir irgendwie die Worte, weil das so krass ist. Also wenn ich mir das so vorstelle, deine Mutter, dein Vater, du bist das einzige Kind, du jetzt auch noch.
Ja, also man muss wirklich sagen, es ist wie Sechser im Lotto. Also meine leiblichen Eltern und ich haben alle HPV-Krebs und mein Vater hat es halt nicht überlebt. Ja. Meine Mutter hat es so gerade überlebt damals. Das war auch, ja, sehr viel Glück, muss man sagen. Und ich dann auch noch. Also ja, ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl ist, glaube ich, eher, dass wir das gehabt hätten als diese Konstellation.
Und dass das HPV-bedingt war, das wusstest du da schon?
Das haben die mir damals schon gesagt, als ich da war, dass das wahrscheinlich dadurch, ja, dass das der Grund ist, weil ich habe gesagt, ich wusste gar nicht, dass man ein Analkarzinom bekommen kann. Das war ja auch alles, ich habe immer gesagt, Krebs im Hintern, wie geht das denn? Also für mich, weiß ich nicht, hat man Darmkrebs, hat man Brustkrebs? Ich kannte den Krebs jetzt von meinen Eltern, also ein paar Krebsarten kennt man natürlich, aber ich hatte noch nie in meinem Leben vorher gehört, dass man einen Analkrebs haben kann. Kannte ich bis dato nicht. Und auch da geht man ins Internet und guckt erstmal, ne, was ist das? Wen gibt es denn da? Gibt es da eine Plattform? Also das war wirklich dann auch natürlich die Suche nach dem, was steht mir bevor. Das war ja auch das große Ungewisse, weil ich halt niemanden kannte, den ich fragen kann. So bei Brustkrebs, vielleicht im weiteren Bekannteskreis, kennt man da jemanden? Oder für andere Krebsarten? Aber das war so völliges Neuland.
Ja. Wie krass. Und die Zahlen, ich meine, deswegen, es sind ja auch gar nicht so viele, die an einem Analkarzinom leiden. Wie ging das denn dann weiter? Also die Strahlentherapie hatte ich angerufen und dann ging der Ärztemarathon los oder im Krankenhaus, die Untersuchung oder wie war das?
Die Strahlentherapie hatte mich tatsächlich, wie gesagt, Freitag habe ich die Information bekommen. Ich glaube, dann Anfang der Woche darauf angerufen und gefragt, wo ich denn bleibe. Habe ich gesagt, ja, wo soll ich denn sein? Ich bin zu Hause. Ja, Sie haben doch hier Ihren Termin. Dann habe ich gesagt, ah, cool, ich wäre sehr gern gekommen. Leider wusste ich davon nichts. Okay. Man muss sagen, ich hatte das Pech, dass zu der Zeit, wo ich die Behandlung hatte, die NRW-Unikliniken alle gestreikt haben. Das heißt, es gab keine Onkologie, was für einen Krebspatienten erstmal nicht so toll ist. Mhm. Das heißt, ich war nie bei einem Onkologen, ich war nie in der Onkologie. Das heißt, die Strahlentherapie musste von heute auf morgen, so ein Streik ist ja auch dann wirklich sehr plötzlich, musste von heute auf morgen Dinge abdecken, für die sie gar nicht vorgesehen waren. Das heißt, es war auch ging drunter und drüber da teilweise, wie im Taubenschlag, als ich da dann mal war und den ersten Termin hatte. Das war wirklich ganz komische Atmosphäre da unten. Ich glaube, alle waren total überfordert. Aber irgendwann bin ich da mit meinem Mann zur Aufklärung gegangen und habe dann eben erklärt bekommen, was auf uns zukommt, wo wir noch hin müssen mit dem Staging dann final auf Papier und die ganzen CT-Arten, die es gibt, die ich noch nie mehr im Leben vorher gehört habe, was da passiert. Ja, dann kriegt man erstmal den Laufzettel sozusagen, genau.
Aber das wurde jetzt nicht direkt mit einer Strahlentherapie angefangen, weil das kommt ja eigentlich immer erst danach, oder?
Also die Diagnose habe ich ja so Mitte Mai bekommen und dann ja dauerte das jetzt so 4-5 Wochen, bis alle Untersuchungen abgeschlossen waren etc. Und dann ging das mit einer kombinierten Radiochemotherapie, was ja auch der klassische Behandlungsweg ist, ging das dann los. Operieren tut man an Analkarzinom nicht. Man behandelt das mit Chemo und Bestrahlung in Kombination. Mhm. In der Regel so über 6 Wochen ist das ja bei den meisten, bei mir dann auch.
Und wie wird das gemacht? Also ist das so, dass du auf so einem Günnstuhl sitzt und dann wird das bestrahlt oder wie ist das?
Ach so, das ist, ich behaupte mal, wie bei allen anderen auch. Es gibt ja einen speziellen Raum in der Strahlentherapie, der ist ja auch, wie soll ich sagen, so abgesichert, wenn man da reingeht und die ganzen Warnschilder sieht über die ganzen Strahlungen, die da gleich vonstatten gehen werden. Da würde ja kein normaler Mensch freiwillig reingehen. Aber man geht da ganz schutzlos rein, nur in seiner Unterwäsche und legt sich da freiwillig auf so einen Stuhl, oder nicht auf einen Stuhl, auf eine Liege. Mhm. Und das ist eine 360-Grad-Bestrahlung. Das heißt, das Gerät fährt dann um dich rum. Das geht auch total schnell. Das sieht man nicht. Das hört man in dem Sinne ja auch nicht. Also das ist jetzt so erstmal, wenn man draufschaut, nichts Schlimmes. Oben an der Decke hatten wir so einen schönen Himmel, der sich immer bewegt hat. Man hat also wenigstens in den Himmel geschaut, während man dann da lag. Aber nein, das ist also nicht auf dem Günnstuhl, sondern ganz normal auf einer Liege. Aber da gehen dann auch andere Patienten hin mit Darmkrebs etc. Oder anderen Krebsarten oder Prostata. Weiß ich nur deswegen, weil man sich ja im Wartezimmer irgendwann kennt und unterhält, weil man ja immer die gleichen Gesichter in der Regel trifft über mehrere Wochen. Mhm. Ja.
Wenn das Gerät so um dich rumfährt, ja, dann wird ja da noch mehr bestrahlt als jetzt nur da, wo der Tumor ist, oder?
Ja, klar, sicherlich. Also es wird möglichst, so gut es geht, zielgerichtet gemacht. Dafür muss man ja auch diese ganzen Markierungs-CTs etc. machen, dass so wenig Schaden wie möglich entsteht, das ist klar. Aber verhindern lässt sich das natürlich nicht, dass das durch Blase, Gebärmutter, Eierstöcke und alles Mögliche.
Das klingt so grauenhaft.
Genau, weil es ja einmal rumgeht. Ja, das ist dann eben, was in den Aufklärungsgesprächen erläutert wird, was das für die anderen Organe bedeuten kann während der Therapie oder auch schlimmstenfalls halt noch danach, wenn Schäden bleiben. Temporär oder eben auch für immer. Genau.
Okay, und die Chemotherapie hast du dann auch ganz normal gekriegt über einen Port?
Nein, weil es gab ja keine Onkologie, somit gab es keinen Onkologen.
Oh, wie krass.
Und dann wurde in meinem Fall die Chemotherapie auf Tabletten umgerechnet. Das heißt, normal ist bei dieser Therapie in der ersten und fünften Woche ein stationärer Aufenthalt vorgesehen, wo eben dann die Chemotherapie über einen Port läuft. Das ging bei mir nicht, weil es gab halt keine Onkologie, auf der man mich hätte stationär aufnehmen können, weil halt das Personal gestreikt hat. Das heißt, ich habe dann die 6 Wochen, die Therapie gedauert hat, jeden Tag Chemotabletten genommen, wo eben die Stärke umgerechnet wurde und dann eben aber auch in der ersten und fünften Woche über die Vene eine Chemo bekommen, die dann da 2-3 Stunden eingelaufen ist. Aber diese klassische Behandlung habe ich nicht ganz durchlaufen können aufgrund des Streiks zu dieser Zeit.
Und wie hast du das vertragen? Wie war diese Zeit für dich?
Also die Chemo fand ich insofern okay, wenn man das sagen darf, weil optisch ist das keine Veränderung gewesen. Das Erste, was man ja denkt bei einer Chemo, ist das klassische Bild mit dem Haarverlust. Mhm. Das gibt es bei dieser Chemo so nicht. Also meine Haarpracht ist mir erhalten geblieben. Mhm. Das war für die Optik natürlich auch. Wenn man in den Spiegel guckt, ist das natürlich schön, wenn man sich nicht überall verändert, sondern ein bisschen was Vertrautes schauen kann. Mhm. Deswegen, ich glaube, die Chemo als solche, würde ich behaupten, habe ich ganz gut vertragen. Die Bestrahlung hat ziemlich reingehauen. Das ist eigentlich das, was den größten Kummer während der Therapie gemacht hat aufgrund von Schmerzen. Ich behaupte, die Chemo hat da nicht so viel zugetan.
Mhm. Erzähl mal, wie war das mit der Bestrahlung? Also ich weiß, dass man ja verbrannte Haut hat oder dass man im Zweifel Schwierigkeiten hat mit dem Wasserlassen und so weiter. Ist das bei dir auch so gewesen?
Mit der verbrannten Haut, klar, mit den Wochen, sage ich mal, denen die vorangeschritten sind, dann wurde das irgendwann immer erstmal empfindlicher und dann irgendwann ist die Haut natürlich auch genau verbrannt. Dann gehen die Hautschichten ab und trotzdem, auch wenn man die Therapie halt hat, muss man ja trotzdem, man isst und trinkt, ja, muss man auch da regelmäßig auf die Toilette gehen. Und das ist natürlich im Analbereich, wenn dann der Schließmuskel verbrannt ist und man dann da Stuhlgang hat, sage ich mal ganz direkt, ist das nicht so der Hit. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich zwei Kinder habe. Ein Kind, Gott sei Dank, zu dem Zeitpunkt insofern noch relativ klein, dass er das nicht so mitbekommen hat. Der andere war natürlich dann mit 7 Jahren schon ein bisschen älter. Da musste ich dann schon gucken, dass er nicht so sehr, ich sag mal, geschädigt wird in dem, was er sieht. Also wenn ich wusste, dass ich auf die Toilette muss, dann bin ich mir erstmal bewusst ins Obergeschoss gegangen und habe dann immer ein Handtuch mitgenommen ins Bad, dass ich dann die ganze Zeit, während ich auf der Toilette saß, reingebissen habe, damit ich da reinschreien kann tatsächlich, dass mich keiner hört. Und ja, wie habe ich immer gesagt, dass ich die Heizung nicht aus ihrer Verankerung der Wand gerissen habe, bis zum Ende der Therapie. Das rechne ich den Monteuren, die sie montiert haben, hoch an, weil ich habe so an dem Ding teilweise gerissen, weil das so weh getan hat. Das war schon am Ende echt schlimm. Und auch danach, wenn die Therapie zu Ende ist, dann wirkt das ja auch noch nach. Das heißt, dann hat man ja auch noch ein bisschen länger davon, weil man ja erstmal als Laie denkt, ach, du musst diese 6 Wochen durchhalten und dann hast du es geschafft. Aber so ist es ja in der Praxis leider nicht. Dann hat man ja noch so bis zu 8 Wochen danach, wo die Strahlung dann noch nachwirkt. Ja.
Hast du denn da von dem Klinikpersonal irgendwelche Hilfsmittel bekommen, Salben, Cremes, was weiß ich, irgendwie sowas? Oder haben die dich damit mehr oder weniger dann doch ein bisschen alleine gelassen?
Ich muss sagen, ich wurde von einem Mann behandelt, was ich jetzt erstmal generell rückblickend oder auch ja während der Therapie dann auch gemerkt, das ist eigentlich nicht so der Hit. Eine Frau wäre schon besser gewesen, weil wenn man manche Beschwerden beschreibt, das weiß ja ein Mann gar nicht, wie sich das anfühlt. Wenn ich dir jetzt sage, hey, das fühlt sich an wie so eine beginnende Blasenentzündung, dann weißt du genau, was ich meine. Mann hat keine Ahnung. Und wenn ich am Anfang gesagt habe, hier bei meiner Blase, beim Wasserlassen, fühlt sich an, als ob ich eine Blasenentzündung habe. Ja, da kann der nichts mit anfangen. Ne? Also ich habe Salben bekommen, aber die haben alle nichts genützt, sage ich mal. Ich habe ein paar Sachen bekommen, die für die Verbrennungen ein bisschen Pflege, sage ich mal, die dem Ganzen gut tun sollten, die aber auch natürlich nicht für diesen Bereich da unten gedacht sind. Das heißt, die musste ich mir selber versuchen, irgendwie zuzuschneiden, dass das da überhaupt alles aufgelegt werden kann. Also es war nicht so, wie ich es mir erhofft hätte, sage ich mal, dass man sagt, hier, du hast die und die Beschwerden, das und das hilft oder die 3 Sachen könnten helfen, teste dich durch. Das war sehr unbefriedigend. Ich hatte in diesen 6 Wochen eine Woche, wo ich von einer Frau betreut wurde, weil mein eigentlicher Arzt im Urlaub war. Das war sehr schön, weil das erste von den Fragen, die sie mir gestellt hatte, war auf einer Skala von 1 bis 10, wie ist ihr Schmerzlevel? Die Frage hat der Arzt selber mir kein einziges Mal gestellt. Und dann hat sie mich auch erstmal eingestellt eben auf BTM, also auf diese Betäubungsmittel, die man dann so geben kann. Das war dann schon mal ganz gut. Aber ich würde behaupten, bei so etwas ist eine Ärztin für mein Empfinden eher angebracht als ein Arzt.
Wenn du sagst, du hast 6 Wochen lang die ihr Radiochemotherapie bekommen, da hast du ja sicherlich zwischendrin noch einmal deine Periode gehabt, oder?
Dem wurde entgegengewirkt, indem ich vorab eine Spritze bekommen habe, die mich künstlich in die Menopause versetzen sollte, damit genau das nicht passiert. Mhm. Die Gynäkologe meinte, bei Ihnen ist da unten bald sowieso schon so viel los, da brauchen wir nicht auch noch zwischendurch eine monatliche Blutung. Dann bekommen Sie eine Spritze und dann ist die für ein paar Wochen ausgesetzt. Aber ich kann Ihnen im gleichen Zug sagen, Sie werden die wahrscheinlich sowieso nie mehr bekommen, weil Sie automatisch ja in die Wechseljahre geschickt werden nach Ende dieser Therapie. Darüber wurde ich ja auch aufgeklärt und ja, so war es dann auch. Also ich habe die Spritze bekommen und habe danach auch nie mehr meine Periode bekommen, weil eben die Wechseljahre dann eingetreten sind und seitdem dann eben durch Zufügen von Hormonen etc. das Ganze dann tagtäglich aufgefangen werden muss, dass ich mir da irgendwelche Tabletten nehmen muss oder Cremes auftragen muss, um diesen Hormonhaushalt da wieder irgendwie auszugleichen.
Ich dachte, das hat was damit zu tun, wenn man irgendeinen hormonabhängigen Krebs hat. Warum wurdest du denn auch in die Wechseljahre katapultiert?
Ich zitiere mal die Gynäkologin im Aufklärungsgespräch. Wie hat sie gesagt, das werde ich auch nicht vergessen. Also manche Sachen sind so präsent im Kopf. Wir machen richtig Harakiri bei Ihnen, hat sie gesagt, da unten. Dann dachte ich, okay, Ihre Gebärmutter können Sie dann nicht mehr gebrauchen, weil die so, ihre Worte, verbrannt ist. Bei der monatlichen Menstruation ist es ja so, dass ja in der Gebärmutter immer dann Schleimhaut aufgebaut wird, die mit der Menstruation wieder ausgeschieden wird, wenn man nicht schwanger ist. So, und sie meinte, diese Wand, die Gebärmutterwand wird so, ja, sie nannte es immer verbrannt, wird so verbrannt, weil da eben auch die Strahlen durchgehen, dass das so stark ist, dass der Körper nicht mehr in der Lage ist, nach Ende der Therapie das wieder aufzubauen. Das heißt, der Körper hat dann damit signalisiert bekommen, die Eierstöcke werden ja auch mit Mitleidenschaft gezogen etc. Mhm. Das wird ja auch, die Eierstöcke sind ja dann auch quasi nicht mehr intakt, dass der Körper dann für sich signalisiert, okay, ich bin jetzt in den Wechseljahren, weil das alles nicht mehr so funktioniert. Und ja, dementsprechend ist das dann unabhängig in dem Fall, ob das jetzt ein Krebs ist, wie bei Brustkrebs gibt es das ja, glaube ich, ne? Mm. Wo das manchmal hormonbedingt ist oder nicht.
Genau.
Aber das ist auch eine ganz klassische Folge. Also da bin ich jetzt kein Einzelfall. Das haben eigentlich alle, die Therapie durchlaufen.
Mm. War denn deine Kinderplanung abgeschlossen?
Jein. Also ich hatte ja gerade erst das zweite Kind bekommen. Und ich sag mal so, ich hätte gerne selber entschieden, wann ich keine Kinder mehr kriege. Also es war jetzt nicht, dass ich das zweite bekommen habe, gesagt habe, so jetzt nie mehr, das reicht. Ich hätte gerne noch irgendwann ein drittes bekommen, wenn der zweite größer gewesen wäre. Natürlich kommt der Satz auch immer aus dem Umfeld, den kann ich auch sehr gut verstehen. Sei froh, dass du überhaupt Kinder hast, sei froh, dass du zwei gesunde Kinder hast. Das verstehe ich auch, weil es gibt Frauen, die haben noch nicht mal das Glück und die Möglichkeit gehabt, überhaupt ein Kind zu bekommen, wenn sie denn eins wollten. Mhm. Das führe ich mir auch immer vor Augen. Trotzdem, wenn ich an mich jetzt persönlich dann denke, ich hätte es gerne selber entschieden, aber der Krebs hatte andere Pläne für mich und dementsprechend habe ich das dann so akzeptieren müssen und ja, bin natürlich dankbar, dass ich so zwei tolle Kinder habe, die gesund sind und für die ich auch da sein kann, muss man ja sagen. Ja. Das ist ja auch ein Gedanke, den man während der Therapie hat, dass das ja auch schief gehen kann, dass das nicht funktionieren kann. Und was mache ich da mit meinen Kindern? Wie geht's denen dann? Ach, da kriegt man ja ganz düstere Gedanken, die man ja sonst so als doch positiver Mensch eigentlich nie hatte. Das ist auch ganz ungewohnt gewesen.
Ja, das glaube ich. Also ich möchte ja auch überhaupt gar nicht in Frage stellen, dass du wenig dankbar für deine Kinder bist. Natürlich ist man, also das habe ich jetzt vorausgesetzt, dass du natürlich sehr dankbar bist, dass du zwei gesunde Kinder hast und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ja trotzdem ein Verlust ist, wenn ein Haken auf einmal hinten ist. Also wie du sagst, du hättest es gern selbst entschieden. Das verstehe ich sehr.
Ja, sicher. Ja, doch. Ich bin mit meiner Mutter zu der Aufklärung damals gefahren von der Gynäkologin. Und dann saß ich noch im Auto und habe gesagt, oh, ich habe echt gar keine Lust, wenn sie mir gleich sagt, dass ich keine Kinder mehr kriegen kann. Ich so, das ist wirklich das allerletzte, was ich gleich hören möchte. Mhm. So, und dann habe ich mich irgendwie schon innerlich darauf vorbereitet, dass das aber wahrscheinlich kommen wird. Und dann sagte sie das auch. Und dann wird über alles Mögliche aufgeklärt. Ja, dann können sie keine Kinder mehr kriegen, aber es gibt ja das Thema Leihmutterschaft etc. Dann fangen dann solche Themen an, die einem dann da erzählt werden. Aber da habe ich natürlich jetzt erstmal gar nicht damit zugehört, wo ich dachte, was, also Leihmutterschaft, also das sind ja Themen, mit denen habe ich mich ja nie auseinandergesetzt. Ich habe meine Kinder doch selber bekommen. Also ganz, also Themen, mit denen man sich nie auseinandersetzen musste. Aber ja, es war definitiv ein Verlust. Da hatte ich auch dran zu knabbern, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war schon schwierig.
Ja. Hast du denn in der Zeit auch psychologische Unterstützung gehabt?
Nein, habe ich nicht. Also ich habe viel Unterstützung gar nicht gehabt oder angeboten bekommen.
Ach, das hast du gar nicht angeboten
Nein,
bekommen?
Nein, wegen des Streiks, weil alle Abteilungen nicht da waren.
Oh Gott, du Ärmste.
Oder die, die da waren, wurden mir von meinem Arzt nicht genannt, dass sie da waren, weil er so überfordert war mit allem, mit der ganzen Administration, dass er das gar nicht auf dem Schirm hatte. Der hatte nur einen Fokus, da ist die junge Frau, 35, die hat den Krebs, das ist der Bestrahlungsplan und da jagen wir die jetzt durch. Das Ganze rundherum, was mir noch gut getan hätte, das habe ich nie erfahren. Deswegen, nein, hatte ich nicht, hatte keine Betreuung in irgendeiner Art.
Wie bist du denn für dich da klargekommen? Also 6 Wochen lang da immer hinzugehen, die Schmerzen zu haben und ja, zu Hause 2 Kinder, um die du dich ja auch irgendwie kümmern musstest. Also ich meine, natürlich hast du ja auch einen Partner, aber trotzdem bleibt ja als Mutter, also ja, bleibt ja trotzdem eine Menge hängen, ne?
Ja.
Wie hast du das denn psychisch verkraftet oder hast du in der Zeit in den Überlebensmodus geschalten und das erstmal nach hinten geschoben?
Ich glaube beides, mal so, mal so. Also ich habe mir versucht, von meinen Kindern, also von dem Großen vor allem, nichts anmerken zu lassen. Er weiß auch bis heute nicht, was ich habe oder hatte. Das war mir schon sehr wichtig, dass er da keine Ängste oder Ähnliches entwickelt, weil ich auch nicht wusste, was weiß er darüber. Also das habe ich gedacht, nee, das tut meinem Kind jetzt nicht gut, dass ich aufgrund der Bestrahlung jetzt so müde war, dass ich ab und zu einfach mal auf dem Teppichboden eingeschlafen bin. Das war halt dann am Ende der Therapie immer öfter so, das weiß ich noch, dann war ich so müde. Dann saß ich mit meinem Baby auf dem Teppichboden, da haben wir gespielt, da bin ich einfach eingeschlafen. Und das ist immer öfter vorgekommen. Aber ja, mit den Ängsten oder mit den Gedanken, ich habe online nach jemandem gesucht, der das auch durchgemacht hat, weil ich mich mit jemandem austauschen wollte. Und eben auch gucken wollte, ja, was kommt jetzt noch, was kommt danach? Also generell überhaupt, dieses ganze Thema war immer noch so ein großes, ja, eine große Ungewissheit. Und dann habe ich halt online geschaut und ich habe halt nichts und niemanden gefunden. Habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich weltweit keinen finde. Es gibt doch für Gott und die Welt inzwischen Social Media und alles. Es muss doch irgendwen geben, wo ich da was nachlesen kann. Ja. Und ich habe niemanden gefunden. So, und dann habe ich gesagt, okay, wenn es keinen gibt, dann bist du halt die Erste. Und habe dann auf Social Media einen Kanal eröffnet, wo ich halt meine Geschichte erzählt habe, während der Therapie schon. Und habe darüber dann, ja, meine jetzt sehr, sehr gute Freundin, die auch schon bei dir einen Podcast gemacht hat, kennengelernt. Und ja, ich muss sagen, so von der Perspektive als Selbstbetroffene und als Mama, also wir haben eine super ähnliche Situation ja auch, hat sie mir unglaublich dadurch geholfen. Wir haben jeden Tag Podcasts, sage ich es jetzt auch mal, untereinander über WhatsApp uns geschickt. Und das war wirklich, sie war schon fertig mit der Therapie, gerade auch relativ frisch, konnte deswegen auch alles sehr, sehr gut nachempfinden. Und das hat meiner Seele unglaublich gut getan. Also wenn ich sie nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, wie ich da durchgekommen wäre. Wäre ich auch durchgekommen, aber anders. Das war wirklich ein Geschenk des Himmels. Ich kann das nicht anders sagen. Also da habe ich wirklich großes Glück gehabt, dass ich sie gefunden habe.
Da sieht man mal wieder, wie wichtig so ein Austausch ist, ne? Also ich finde auch gerade unter Frauen, das ist auch nochmal irgendwie so besonders.
Absolut, absolut. Ich bin auch sehr, sehr dankbar. So über diesen Kanal sind ja auch dann viele auf die gleiche Idee gekommen wie ich, die online gesucht haben. Und ich habe diesen Kanal jetzt auch seit knapp dann 3 Jahren, weil ich mit meiner Diagnose ungefähr begonnen habe. Und ich sehe auch immer wieder, wie dankbar, es sind eigentlich fast alles Frauen bis jetzt, wie dankbar diese Frauen sind, jemanden zu haben, dem man eine Frage stellen kann, die man dem Arzt vielleicht nicht stellt, weil man da keine ordentliche Antwort bekommt oder auch Aufklärung zu vielen Themen. Die Aufklärung zu dem Thema in den Kliniken ist so unterschiedlich, am Ende aber nie vollständig. Das heißt, irgendwas und teilweise auch elementare Sachen fehlen immer. Und das heißt, wenn ich Frauen teilweise dann online dann begleite, wenn sie das wünschen oder einzelne Fragen haben, in und während der Therapie, dann gebe ich alles an Infos weiter, was ich in den 3 Jahren von mir und von anderen gesammelt habe, damit eben auch Schäden, zum Beispiel bleibende Schäden, bei diesen Damen dann nicht eintreten, die ich zum Beispiel habe oder wo ich weiß, dass es bei anderen passiert, weil sie das und das nicht angeboten bekommen haben oder das nicht mitgeteilt wurde. Das ist schon, hat sich schon zu einer wichtigen Plattform da entwickelt und da bin ich sehr, sehr froh. Also jeder Frau, die da irgendwie geholfen werden kann oder die sich besser fühlt, weil sie da einfach ihre Sorgen loswerden kann, ja, dafür hat sich das schon gelohnt.
Ja, also deinen Insta-Account verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Sabrina, war das denn von Anfang an schambehaftet? Also konntest du denn einfach so auf Social Media deine Erfahrungen teilen oder hast du da irgendwie Vorbehalte gehabt und gedacht, oh, ich weiß nicht, ist das jetzt, wenn ich sowas Persönliches preisgebe, fühlt sich das für mich gut an?
Gar keine Scham, ehrlich gesagt. Ich bin generell ein sehr offener Mensch und bin auch sehr dankbar, dass ich das bin, weil in Bezug auf die Therapie wäre mir, glaube ich, vieles schwerer gefallen, wenn mir das immer unangenehm gewesen wäre, wenn ich Wörter wie anal, Stuhlgang oder sowas unterscheide. Es ist ja auch, für viele können das gar nicht aussprechen. Also mein Arzt zum Beispiel, der konnte diese Wörter nie aussprechen. Das fand ich sehr interessant, weil er ist ja Arzt.
Der Arzt, genau.
Okay. Er hat immer dann um den heißen Brei herumgeredet. Und dann habe ich gesagt, ja, Sie meinen meine Vagina, dann sagen Sie das doch. Also das war ganz interessant, muss ich sagen. Deswegen, nein, da habe ich kein Problem mit gehabt, Gott sei Dank, weil jeder Mensch hat ein Geschlechtsteil und deswegen jeder hat Stuhlgang. Warum reden wir da nicht drüber? Also dementsprechend habe ich gedacht, nein, da schreibst du ganz offen drüber und das ist mir auch gar nicht schwer gefallen. Und diese Rückmeldung ist halt auch immer wieder gekommen. Es ist schön, dass jemand so offen darüber spricht und dass man auch offen alle Fragen stellen kann, weil manchmal ist es, wenn man das vielleicht nicht kann, auch, dann hat man vielleicht Fragen, aber traut sich das nicht zu fragen, weil es einfach unangenehm ist. Man sagt, ah, das kann ich doch jetzt nicht fragen. Ja doch, natürlich kannst du es fragen, weil es ist ganz normal, diese Fragen, Beschwerden zu haben in der Situation, in der man ist. Ja.
Ja, wie krass. Als du da in der Akuttherapie gesteckt hast, ist es dir da schwer gefallen, das auch immer zu zeigen? Weil ich denke, dass sich das ja bestimmt einige Ärzte angucken. Also du hast ja gesagt, der Tumor ist schon so groß gewesen, dass du dann gar nicht mehr einen Tampon einführen konntest. Wenn du sagst, es wird gar nicht operiert, sondern es ist wirklich nur eine Radiochemotherapie, wird ja bestimmt auch immer geprüft, geht er zurück und wie verändert sich das, oder? Ist es dir unangenehm gewesen, dass da immer wieder andere Leute drauf geguckt haben?
Auch tatsächlich gar nicht. Also da muss ich sagen, da habe ich meine komplette Scham habe ich an der Kliniktür abgegeben. Und man wird auch in der Vorbereitung ja auf die Therapie, man wird so oft untersucht und natürlich hauptsächlich im Genitalbereich, dass irgendwann war einem das einfach egal. Ob der jetzt ein Arzt ist oder ein Arzt mit 5 Assistenzärzten, die lernen und gucken wollen, das war mir am Ende wirklich egal, ob da 7 Leute im Raum waren und sich, da liegt man natürlich am Anfang auf diesem Proktoskopiestuhl auch oft, der einem Gynäkologenstuhl natürlich sehr ähnelt. Das heißt, man ist da komplett frei. Und mir war es und ist es auch heute noch total egal, wer da unten reinguckt, weil ich denke halt für mich, das sind Ärzte und das ist deren Job, in dem Fall dann der Proktologe, dass er sich das anschaut und bewertet und ertastet. Dementsprechend wurden auch ja teilweise Fotos gemacht während der Therapie für die Akte, um den Prozess auch der Verbrennungen zu dokumentieren. Dann wurde ich halt zwischendurch gefragt, ob ich ein Problem damit hätte, wenn eben am Schließmuskel zwischendurch Bilder gemacht werden. Ja, habe ich auch kein Problem mit gehabt. Ich habe ja meine Patientenakte auch hier liegen. Ja, die kommen jetzt nicht ins Familienalbum, die Bilder. Aber es ist interessant für mich zu sehen, wie die Entwicklung war, wie das eben besser geworden ist. Das war halt auch schön zu sehen. Ne? Ja. Das ist auch ja für den Kopf ganz gut, wie es mal war und was der Körper geleistet hat. Das ist ja auch wirklich Wahnsinn, was so ein Körper alles schaffen kann.
Ja, unglaublich. Ist es denn schnell zurückgegangen, nachdem du mit der Therapie begonnen hattest, der Tumor?
Man hat ja nach 8 Wochen, also ich zumindest, ungefähr die erste Kontrolle. Das heißt, da wird auch eine Proktoskopie gemacht und dann wird man ins MRT geschickt, um zu gucken, ob das Ganze erfolgreich war. Das war es bei mir dann auch, dass die Rückmeldung kam, Therapie hat angeschlagen und wir fühlen, wie hat der Proktologe gesagt, das fühlt sich an wie eine Art Spinnennetz aus Narben. Weil ich habe ihm auch gesagt, wie kann denn so ein großer, so ein Golfball, nenne ich es jetzt mal, nur durch Bestrahlung so klein werden? Man dachte so, ja, das ist jetzt nur noch ganz, ganz flach und das wird jetzt auch immer wie bei einer anderen Narbe, die sie am Körper haben, immer weniger zu tasten sein. Also inzwischen ist es auch so, dass die Proktologen ein bisschen suchen müssen, um die Stelle zu finden, weil das schon so gut abgeheilt ist. Das ist wirklich verrückt.
Ach krass. Und das, du hast ja bestimmt selber auch mal getastet, oder? Und das hast du dann auch schon gespürt, dass es zurückgeht?
Tatsächlich nicht. Also ich muss sagen, im Analbereich habe ich tatsächlich nie getastet. Das Einzige, wo ich das gespürt habe, ist eben durch den Vaginalbereich, wenn ich halt dann versucht habe, wo die monatliche Blutung noch da war, den Tampon irgendwann mal einzuführen, wo ich gemerkt habe, okay, was ist das denn? Und dann dachte ich, ah, okay, hat das irgendwie was miteinander zu tun, die Verstopfung und dass ich jetzt ein Problem habe, den Tampon einzuführen etc. Aber nee, anal tatsächlich habe ich das selber nie gemacht. Nein.
Okay.
Bin aber auch nie auf die Idee gekommen, jetzt wo du gerade fragst.
Ja. Hat man das von außen gar nicht irgendwie gespürt? Also am Schließmuskel? Weil du sagst ja, das wurden ja auch Bilder vom Schließmuskel gemacht.
Ja, die Bilder wurden hauptsächlich gemacht, um eben die Verbrennungen da zu dokumentieren. Von außen sieht man das gar nicht. Nein, da war das ganz, also wie es bei einem gesunden Menschen auch aussieht. Das ist ja so, ich weiß nicht, ungefähr 2 Zentimeter ist das, wenn man durch den Schließmuskel dann reingeht, da war der Tumor. Aber von außen sah das alles unauffällig aus.
Und Schmerzen hattest du da wahrscheinlich auch keine, ne, bevor das diagnostiziert wurde?
Nein, ich hatte nur die Verstopfung, in Anführungszeichen. Ja. Die verursacht natürlich Schmerzen, wenn man nicht auf die Toilette kann. Das kann man sich vielleicht vorstellen. Das ist natürlich irgendwann nicht so einfach auszuhalten. Aber dann hat man sich natürlich zu Beginn dann mit den Abführmitteln beholfen, wo man noch nicht wusste, was es war, um dem eben entgegenzuwirken und die Schmerzen wegzukriegen.
Ja. Hast du denn jetzt nach der Therapie tatsächlich bleibende Schäden zurückbehalten?
Ja, habe ich. Also der größte Schaden, sage ich jetzt mal, ist das, dass mein, aufgrund der 360-Grad-Bestrahlung der Vaginalbereich komplett in Mitleidenschaft gezogen wurde. Insofern, dass mein Vaginalbereich vernarbt ist, was bedeutet, dass die Scheide von innen ist vernarbt, verkleinert, verkürzt, verklebt. Der Scheideneingang ist nicht der eines Neugeborenen, das wäre vielleicht überspitzt, aber kommt dem sehr nahe. Also es ist nicht so, wie es vorher war. Sprich, Dinge, die man so in einer Ehe miteinander macht, sind halt seitdem auch gar nicht mehr möglich. Und das ist halt was hätte vermieden werden können. Und da ist es zum Beispiel etwas, wo halt die fehlende Aufklärung bei mir jetzt da voll zuschlägt. Das ist das, was einen natürlich sehr frustriert und auch sauer macht, wenn man weiß, hey, da hätte was getan werden können, aber es hat dich keiner informiert, weil sich, so würde ich zusammenfassen, sich da keine Abteilung so richtig verantwortlich gefühlt hat, weil der Vaginalbereich gehört natürlich zur Gynäkologie. Aber die Gynäkologie sagt ja, hey, ich bin nur normaler Gynäkologe, ich bin kein Strahlenarzt, du musst zu deinem Strahlenarzt gehen. Der Strahlenarzt sagt ja, nee, aber der Gynäkologie, da bin ich irgendwie auch nicht für verantwortlich. Also es gibt so keinen Bereich, wo du mit dem Analkarzinom so richtig hingehörst. Und dementsprechend ist das bei mir jetzt halt so weit fortgeschritten, dass es momentan, ich weiß noch nicht wie, also nicht möglich ist, das wieder ein bisschen Richtung wie vorher zu kriegen. Da bin ich seit über 2 Jahren auf der Suche.
Okay, also man kann es nicht dehnen oder so?
Das wurde mir zu spät gesagt. Das wäre genau das gewesen, was man nach Ende der Therapie hätte machen sollen, mit sogenannten Dilatoren. Da gibt es dann verschiedene Größen. Das nimmt man für verschiedene Bereiche. Das nimmt man bei Geschlechtsumwandlungen oder bei allen möglichen Dingen, um eben den Vaginalkanal offen zu halten. Und das hätte man machen können. Das wurde mir aber leider nicht gesagt. Erst viele Monate später bin ich durch jemand anderen, wo ich dann in der Behandlung war, darauf aufmerksam gemacht worden. Da war aber die Vernarbung schon recht weit fortgeschritten. Und wie man sich vorstellen kann, vernarbtes Gewebe dehnen ist halt eigentlich nicht wirklich möglich. Das heißt,
ach du Ärzte.
Ja, das macht mich auch immer noch sprachlos. Und das ist halt, wie soll ich sagen, die Ärzte haben das Ziel, dein Leben zu retten. Ich hätte keinen Plan B gehabt. Ich musste da durch und das war mir klar. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass sie da Vollgas gegeben haben. Da bin ich ja auch super dankbar. Aber was mich halt dann, ich muss wirklich sagen, dann da echt sauer macht, sauer, traurig und enttäuscht, dass man das hätte verhindern können, wenn einfach das auch in der Nachsorge ordentlich behandelt worden wäre. Ich hatte halt das Gefühl, dass es halt wichtig ist, dass man mich diese 6 Wochen da durchjagt. Und dass immer die alle 3 Monate oder alle 6 Monate Checks, dass die super sind. Aber was dazwischen ist und was das wirklich für Folgen hat, wo man hätte vorbeugen können, da habe ich keine Betreuung erfahren. Auch sicherlich aufgrund des Streiks sehr geschuldet. Aber
Ja, und das ist traurig, weil es betrifft nicht nur dich, sondern es betrifft auch deine Partnerschaft.
Ja, genau. Das ist halt das. Er hat sich das nicht ausgesucht. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Und ich bin jetzt, ich will nicht sagen, dass wenn man 80, 90 ist, keine Ambition mehr in die Richtung hat, aber ich sag mal, jetzt bin ich 38, das ist ein bisschen zu jung für der kompletten Abstinenz sozusagen, was das Thema angeht. Und es ist auch da wieder interessant, dass es so schwer ist, jemanden zu finden, der sich da auskennt, weil ich auch da denke, es gibt so viele Frauen mit Genitalkrebsarten. Ich meine, du weißt es ja am besten. Du interviewst ja so viele. Und diese Problematik, die werden so viele haben. Und ich weiß auch durch Online-Bekanntschaften jetzt, dass es so viele haben, aber die haben alle keinen Ansprechpartner. Die leben damit, so gut es geht. Manche Ehen gehen auseinander, Partnerschaften gehen auseinander, weil der Partner irgendwann sagt, ich liebe dich zwar, aber das gehört irgendwie auch dazu. Und ja, dementsprechend ist das auch wirklich kein Zuckerschlecken teilweise.
Ja, das glaube ich. Wie gut, dass du das hier auch nochmal genau so deutlich gesagt hast. Warst du denn danach zur Reha? Also ich weiß, dass es ja auch Reha-Angebote gibt, also insbesondere für Frauen mit gynäkologischen Erkrankungen. Und ich habe ja natürlich keine Ahnung, ich bin keine Ärztin, aber ich könnte mir vorstellen, dass da Patientinnen mit Analkarzinom vielleicht auch ganz gut aufgehoben wären.
Da muss ich sagen, es gibt ja in der Regel das Angebot, dass man direkt nach Ende der Therapie in eine Anschlussheilbehandlung gehen kann. Und da hat mein Arzt, also gibt es eine gewisse Frist, eine Anmeldefrist, weil das in einem gewissen, ja, kurzen Zeitraum nach Ende der Therapie angegangen werden muss. Aber auch da hatte ich keine Beratung. Da hat mir keiner gesagt, dass es eine Anschlussheilbehandlung gibt. Da bin ich auch durch Zufall von irgendwem mal gefragt, wieso bist du denn eigentlich nicht in der Anschlussheilbehandlung? Ich so, wo bin ich? Wo bin ich nicht? Und bei der ersten Kontrolle habe ich dann zu meinem Arzt gesagt, warum bin ich eigentlich nicht in so einer Anschlussheilbehandlung? Und meinte auch O-Ton, Sie brauchen sowas nicht. Und dann dachte ich so, okay, gut, dass du für mich entscheidest, was ich psychologisch und körperlich brauche und was nicht. Die Anmeldefrist war dann abgelaufen, das heißt, das konnte ich dann nicht machen. Dass ich dann aber Anspruch auf eine Reha habe oder irgendwie was, hat mir halt auch keiner gesagt. Das ist halt so ein riesiges, ja, ich hatte halt so viele Themen, um die ich mich selber kümmern musste. Um den finanziellen Teil musste ich mich selber kümmern, weil ich ja eigentlich in der Elternzeit war, als ich die Diagnose bekommen habe. Und auch kein Elterngeld mehr bezogen habe. Und dann hat sich meine Krankenkasse nicht verantwortlich gefühlt, mir Geld zu zahlen. Das heißt, wir haben ein halbes Jahr lang von unserem Erspartem gelebt, weil keiner uns Geld zahlen wollte. Jeder hat gesagt, nee, du musst dahin gehen, du musst dahin gehen, du musst dahin gehen. Also ich wurde in so vielen Sachen alleine gelassen. Deswegen hatte ich auch keine Reha. Als ich dann wusste, dass ich eine Reha machen kann und wo die richtige Reha für mich gewesen wäre, habe ich auch mit denen Kontakt aufgenommen. Und psychologisch hätte ich das jetzt, glaube ich, so nicht gebraucht, denke ich auch heute noch. Das habe ich ganz gut gemanagt bekommen. Körperlich wäre das toll gewesen, weil eben da unter anderem auch auf diese Vaginalfibrose und Stenose, also Vernarbung, hingewiesen worden wäre. Und da hätte man die Dilatoren gezeigt bekommen. Also das hat sich dann für mich, sag mal, überspitzt nicht mehr gelohnt, dahin zu fahren in Form einer Reha, weil körperlich hätte man mir da so jetzt nicht mehr helfen können.
Ist es denn so, dass du jetzt abgesehen davon auch Schmerzen hast beim Laufen, beim Sitzen oder so?
Ja, beim Laufen manchmal, wenn ich lange stehe zum Beispiel. Was ich am Anfang oft hatte, ist, dass, ich weiß nicht, ob es die Nervenbahnen waren, dass ich lange stehen konnte, wenn mein linkes Bein eingeschlafen ist. Dass ich mich dann manchmal, egal wo ich war, sei es im Supermarkt, auf den Boden setzen musste, weil ich einfach sonst umgekippt wäre. Weil auf einem Bein kann man bekanntlich nicht so lange stehen. Außer ich hatte einen Einkaufswagen, dann habe ich mich immer auf den Einkaufswagen gestützt. Das hatte ich am Anfang, das ist aber besser geworden. Manchmal habe ich noch Berührungsempfindlichkeiten in den Armen, wo die Chemo durchgelaufen ist, solche Dinge. Aber damit komme ich klar, damit kann ich leben, das finde ich alles gar nicht so schlimm. Das Blödste ist wirklich die Stenosen und Fibrosen im Genitalbereich. Das ist halt das, was einen ja auch regelmäßig begleitet, sage ich jetzt mal. Weil das ja ein Thema ist, was ja in der Partnerschaft dann doch präsent ist.
Ja, absolut, natürlich. Also ich habe ja vor einiger Zeit auch eine Podcast-Folge schon aufgenommen zum Thema Analkarzinom mit der lieben Lena. Und ich finde, das gibt da doch echt viele Parallelen. Also wie schrecklich, dass Patientinnen da nicht so richtig aufgefangen werden. Und also ich finde, es ist ja höchste Zeit, dass sich daran was ändert. Und ich finde es so schön, dass ihr euch zumindest zusammengeschlossen habt und dass ihr euch untereinander austauscht und euch gegenseitig den Rücken stärkt. Also wie wichtig sowas ist, das höre ich wirklich so oft im Podcast. Also und es betrifft jetzt nicht mal die selteneren Krebsarten, sondern insgesamt, wie wichtig es ist, dass man sich gegenseitig Halt gibt, ne?
Absolut, weil das Verständnis ist auch einfach ein ganz anderes, weil derjenige genau weiß, wie es sich anfühlt, wie das ist. Und ich kriege ja auch dann oft über den Easy Instagram-Account dann endlich jemand, der mich versteht oder der weiß, wie es ist. Oder ich liege meiner Familie schon damit so in den Ohren. Ich nerve, glaube ich, schon, aber es ist wirklich so schlimm. Dann schreibe ich zurück, ja, ich weiß, wie furchtbar das ist. Und das wird auch noch eine ganze Zeit ganz, ganz furchtbar bleiben. Aber du wirst es schaffen, weil diese 6 Wochen, die werden auch vorbeigehen. Und jeden Tag, wo wir schreiben, kommst du dem Ziel ein Stück näher. Und irgendwann gucken wir zusammen zurück auf diese 6 Wochen. Dann wirst du sowas von unglaublich stolz sein, was du geschafft hast. Weil wenn man ja mal überlegt, 6 Wochen ist ja an sich nicht viel, wenn man das mal so betrachtet. Und mit manchen mache ich wirklich so einen Countdown auch, ne? Dann motiviere ich dann da jeden Tag oder versuche zu motivieren, ne? Dass von mir kommt, hast du wieder einen Tag geschafft, etc. Es wird halt am Ende hin, wird es halt ziemlich schlimm. Am Anfang denkt man so, das dachte ich auch, ach, das geht ja. Das ist jetzt nicht so toll, aber so schlimm ist das gar nicht. Aber ich muss auch sagen, ja, Lena hatte mich auch schon darauf vorbereitet, dass sie gesagt hat, ja, ab Woche 4, spätestens Woche 5, da wird's richtig unlustig und sie sollte recht behalten. Deswegen zu den Parallelen und dass man den anderen dann besser verstehen kann, das ist wirklich Gold wert. Ich glaube, genau, das ist krebsartunabhängig. Das ist einfach schön, wenn man so ein Netzwerk hat oder eins gefunden hat, wo man sich austauschen kann.
Absolut. Also hier nochmal der Appell an alle Hörerinnen, dass sie sehr, sehr gerne sich dein Profil anschauen können und sich auch gerne mit dir in Verbindung setzen können. Also traut euch da auch wirklich einfach zu schreiben.
Ja, genau.
Liebe Sabrina, gibt es etwas, was du zum Ende unserer Folge vielleicht der ein oder anderen Hörerin noch mit auf den Weg geben möchtest?
Was ich immer predige, um eben diesen HPV-Schutz, diese HPV-Impfung, da mache ich immer und immer und wieder darauf aufmerksam, dass auch, ich habe ja 2 Jungs, mein Großer hat auch zu seinem 9. Geburtstag als Geschenk die Impfung beim Kinderarzt bekommen gegen HPV, ab 9 Jahren darf man ja impfen. Da sind wir dann zusammen lustigerweise zur Impfung gegangen. Ich habe meine dann auch nochmal aufgefrischt, dass man eben immer wieder auf diese Impfung für die Kinder, für die Jungs auch vor allem aufmerksam macht, weil ich festgestellt habe, wenn ich im Fußballverein bei meinem Sohn bin, dass ich da mit großen Augen angeguckt werde, ja, was hat denn mein Sohn mit HPV zu tun? Das ist doch nur Gebärmutterhalskrebs. Das ist so wahnsinnig, eine wahnsinnig große Wissenslücke, weil eben auch die Kinderärzte nur bis zu einem gewissen Alter diese Pflichtuntersuchungen bei den Kindern machen müssen und ab einem gewissen Alter, wo einfach die Impfung interessant wird, ist diese Kinderarztuntersuchung bei den Kindern freiwillig. Das heißt, viele Eltern gehen gar nicht mehr hin. Und deswegen wird auch oft die Aufklärung über die Impfung findet nicht statt. Deswegen appelliere ich dann immer an alle, das ist jetzt vielleicht dann nicht nur an die Frauen, da muss ich jetzt sagen, aber Männer können das ja, natürlich das auch, dass man die Impfung für Mädchen und Jungen vor allem auch durchführen lässt oder zumindest sich informiert. Ne? Da, Impfung ist ja ein großes Thema, da scheiden sich ja die Geister, aber zumindest informiert, das predige ich so überall, wo es irgendwie nur geht.
Ja, absolut. Also wichtiger Hinweis. Worüber ich jetzt gerade gestolpert bin, ist, du hast gesagt, du hast deine Impfung aufgefrischt. Warst du denn gegen HPV geimpft?
Ja, aber zu spät. Also ich habe letztens meinen Impfpass nochmal geguckt, weil das war ja auch eine Frage im Zuge der Aufnahme im Krankenhaus damals, ob ich gegen HPV geimpft bin. Wichtig ist ja, dass das vor jeglicher, ja, es ist ja nicht nur der sexuelle Kontakt, man kann ja auch beim Küssen, sage ich mal, kann man ja HPV übertragen. Das heißt, selbst wenn man mit 11 sich seinen ersten Kuss austauscht oder wann auch immer man das heutzutage macht, das muss ja nicht direkt mit Geschlechtsverkehr einhergehen etc., kann man ja schon HPV kriegen. Meine Impfung war damals noch ganz neu. Da war das noch so eine ganz neue Impfung, wo man sich noch so überlegt hat, macht man das oder ist das so neumodischer Kram? Macht man das lieber nicht? Ich habe die, glaube ich, mit 19 oder 20 erhalten. Gut, da hatte ich schon einen Freund. Deswegen hat das dann wahrscheinlich dann nicht so gefruchtet, vermute ich mal. Man sollte die ja dann, wie man ja heute weiß, frühestens kann man die ab dem 9. Lebensjahr bekommen. Aber ich habe sie einfach für mich nochmal aufgefrischt, weil ich für mich nach der Therapie gedacht habe, Schaden tut es nicht und ich möchte für mich von meiner Seite aus alles tun, was irgendwie möglich ist, damit ich das nie wieder bekomme. Ich musste das leider auch selber bezahlen, weil die Krankenkasse da, ist nicht nur bei meiner, ich glaube, das ist weit verbreitet, da keinen Sinn sieht, dass man das dann nochmal macht. Aber das liegt halt auch daran, dass es keine Studien zu diesem Thema gibt. Aber ich habe es nochmal aufgefrischt, einfach damit ich mich besser fühle und genau, das habe ich mit meinem Sohn zusammen gemacht.
Du musstest deine Impfung selbst bezahlen, obwohl du eine HPV-bedingte Krebsart hattest?
Ja, genau. Ich habe das auch, muss ich sagen, nicht ganz nachvollziehen können. Meine Gynäkologin auch nicht. Sie hat mir auch ein Schreiben aufgesetzt, als die erste Kostenablehnung kam und halt auch erklärt, warum sie das für sinnig erachtet. Aber dann wird sich eben oft darauf bezogen, dass es halt keine Studien gibt, die das belegen, dass eine erneute Impfung ab einem gewissen Alter sinnvoll ist. Und die Impfung ist jetzt auch nicht so günstig. Man braucht, glaube ich, in meinem Alter auch 3 Stück. Dann wurde gesagt, dass das nicht bezuschusst wird oder in irgendeiner Form übernommen wird.
Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Kann sich jeder seinen Teil dazu denken.
Ja.
Liebe Sabrina, ich danke dir von Herzen, dass du mit mir über dieses Thema gesprochen hast, dass du deine Geschichte erzählt hast. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam damit auch viele Menschen erreichen und ja so für mehr Aufklärung sorgen. Und bitte, bitte schreibt Sabrina einfach, wenn ihr Fragen habt. Und ja, ganz lieben Dank und alles, alles Gute für dich.
Dankeschön, Franziska. Dankeschön, dass ich meine Geschichte erzählen durfte und hoffentlich ein paar Leute dazu bekomme, dass sie das Thema Impfung etwas weiter verbreiten. Das wäre wunderbar.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und dem Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.